Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Frau Hildegard Kurt. Frau Kurt, sind Sie hier mit in der Leitung?
Ja, guten Abend, grüße Sie.
Grüße Sie. Einen schönen guten Abend. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind promovierte Kulturwissenschaftlerin, Autorin und praktisch auf dem Feld der sozialen Plastik tätig. Sie sind Mitbegründerin des UND.Instituts für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit in Berlin und Sie sind auch Visiting Research Fellow am Social Sculpture Research Unit der Oxford Brookes University in Großbritannien. Und Ihre Schwerpunkte sind Kunst und Nachhaltigkeit. Und genau in dieser Verbindung von Kunst, Nachhaltigkeit, der Frage der Ästhetik als kulturelle und auch politische Tätigkeit haben wir Sie eingeladen. Und ich würde gern mit einer sehr konkreten Frage anfangen. Sie haben mal vor Jahren mitinitiiert, das Tutzinger Manifest zur Stärkung der ästhetisch-kulturellen Dimension der Nachhaltigkeit. Und das war, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ein Appell für mehr Involvierung von Künstler und Kulturschaffenden in die Nachhaltigkeitsdebatte und in die Nachhaltigkeitsstrategie. Können Sie kurz erklären, was ist der Zusammenhang zwischen Kunst und Nachhaltigkeit?
Eine große Frage. Wir könnten ein Seminar damit gestalten. Ja, Nachhaltigkeit, diese Idee, die mit dem Erdgipfel Anfang der 90er in Rio von der internationalen Politik aus in die Welt kam, wonach wir als Weltgesellschaft unsere Vorstellung von Fortschritt und Entwicklung so verändern sollten, dass die Wirtschaftsweise verallgemeinerbar wäre für alle Menschen jetzt auf der Welt und den Generationen nach uns noch eine Lebensgrundlage gewährleistet bleibt. Das ist der Grundgedanke der Nachhaltigkeit. Damals in Rio haben sich über 140 Nationen verpflichtet, in der Rio-Deklaration ihre politische, wirtschaftliche Praxis daraufhin auszurichten, was in der Folge nicht geschehen ist, wie wir alle wissen. Was uns damals Anfang dieses Jahrhunderts verblüfft hat, und wenn ich uns sage, ist es eine Gruppe von Kulturwissenschaftlern, Künstlern, Kulturschaffenden, um die kulturpolitische Gesellschaft herum, das Umweltbundesamt und die Akademie der Künste in Berlin. Wir meinten, ein solches großes Projekt, bei dem es ja um nichts weniger geht als um die Gestaltung einer Zivilisation, die nicht mehr ideologisch wäre und nicht mehr konsumistisch. Wir meinten also, bei einem solchen Projekt müssten die Kultur- und Kunstschaffenden von Anfang an strukturell eingebunden sein. Nicht erst, wenn die Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit fertig ausgearbeitet sind seitens der Wissenschaft und Politik und dann nur noch von Künstlern irgendwie dekoriert werden, möchte ich mal sagen, wie das ja ganz oft geschieht, sondern wir meinten, Künstler und Künstlerinnen sind Akteure, die auch ein Wissen hervorbringen. Kunst ist eine Wissensform, die im Grunde der Wissenschaft gleichwertig und ebenbürtig ist, haben also mit diesem Tutzinger Manifest an die nationale und die internationale Politik appelliert, genau das zu tun. Kultur, dass die Ressource Kultur und das Wissen der Kunst in die Strategien zur Umsetzung von Nachhaltigkeit einzubeziehen. Dieses Manifest hat in der Tat ein wenig etwas bewegt. Es wurde vom Rat für nachhaltige Entwicklung aufgegriffen und die damalige Bundesregierung Rot-Grün hat in ihr nationales Strategiepapier Papier zur Umsetzung von Nachhaltigkeit ein Kapitel aufgenommen mit dem Titel Kulturen der Nachhaltigkeit entwickeln, also wo doch eine gewisse Grundlage geschaffen wurde, um einfach zu realisieren, dass Nachhaltigkeit ein genuin kulturelles Projekt ist, was das Gestaltungswissen gerade der Kunst- und Kulturschaffenden dringend benötigt.
Wenn ich da kurz nachfragen darf, eben wenn man an Nachhaltigkeit denkt, üblicherweise, denkt man natürlich primär in Begriffen wie ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit. Jetzt haben Sie ja schon eingebracht diesen Gedanken, dass Kunst eine eigene Wissensform ist, die zur üblichen wissenschaftlichen Wissensform sich dazugesellen muss. Und ich nehme mal an, dass unter diesem Blickwinkel von Kunst Nachhaltigkeit auch eine andere Dimension bekommt. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, wie würde das aussehen?
Ja, Nachhaltigkeit wäre unter dem Blickwinkel der Kunst betrachtet das Projekt, die Deformationen, will ich jetzt mal sagen, mit denen wir es in der Lebenswelt vielerorts zu tun haben. Wenn wir uns das Wirtschaftssystem mal anschauen unter gestalterischen Gesichtspunkten, unter Fragen von Proportion und Stimmigkeit, können wir sagen, dass wir es da mit einigen Deformationen zu tun haben. Nachhaltigkeit würde also bedeuten, Nachhaltigkeit zu schaffen, würde bedeuten, die real existierenden Deformationen in unserer Lebenswelt, in allen gesellschaftlichen Bereichen umzugestalten, und zwar auf eine Weise, dass sie überhaupt erst stimmig würden. Oder man könnte auch sagen, überhaupt erst human im Sinne von menschenwürdig und wünschenswert, dass sie also den wirklichen Bedürfnissen wirklicher Menschen entsprechen und nicht irgendwelchen Systemlogiken, die in unserer Gesellschaftswelt eigentlich nicht dominierend sein sollten.
Könnten Sie da auch ein Beispiel nennen, wie würde so eine Intervention aussehen, die auf Proportion, Stimmigkeit und auch überhaupt diese menschliche Deformation in den Blick bekommt, die Sie hier angesprochen haben?
Also ich würde schon sagen, dass was wir in der, ich nehme jetzt mal ein für mich naheliegendes Beispiel, weil ich mit diesem Bereich aktuell zu tun habe, das ist der Finanz- und Bankenbereich. Wir haben vor 40 Jahren eine Reihe von Akteuren aus diesem Wirtschaftsfeld gehabt, die der Meinung gewesen sind, Geld sollte für die Menschen da sein und nicht die Menschen für das Geld. Die sich von diesem Grundsatz, von dieser Grundidee aus, das ist eine humanistische Idee und zugleich ein Gestaltungsansatz, von diesem Ansatz aus gefragt haben, wie könnte ein Bankenwesen beschaffen sein, das tatsächlich den Bedürfnissen der Zivilgesellschaft entgegenkommt und die Entwicklung von Humanität im gesellschaftlichen Horizont fördert. Daraus ist als erstes die GLS Bank entstanden vor 40 Jahren, danach die Triodos Bank, danach die Umweltbank und so weiter. Also dieser ganze Sektor eines ethischen Bankenwesens, das ist für mein Empfinden ein exemplarisches Beispiel dafür, wie in der konkreten Welt strukturelle Veränderungen als Gestaltungsaufgaben betrachtet und durchgeführt werden können.
Jetzt hatten wir hier in dieser Sendung schon auch einige Beiträge über alternatives Bankenwesen oder alternativen Währungen mit der Margaret Kennedy. Und das sind Bereiche, die für eine humane Gestaltung unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens einfach sehr zentral sind. Und gerade weil einfach das Banken- und Finanzthema auch so dominierend ist, steht das selbstverständlich auch im Mittelpunkt. Gibt es hier eine spezielle ästhetisch-künstlerische Sichtweise, die hier über eine ethische, humane hinausgeht? Oder ist das für Sie etwas Identes?
Also wenn ich mit Akteuren aus diesem Feld arbeite, was ich tue, dann ist der Ansatz der, auch solchen Akteuren des Wandels noch mal ganz explizit vor Augen zu führen, erstens, dass sie Gestaltende sind, dass sie Mitgestalter sind, dessen Mitgestalter am notwendigen Wandel. Und das zweite Prinzip, was in meiner Arbeit leitend ist, wäre der Grundsatz, jeder Mensch ist ein Träger von Fähigkeiten und von Vermögen. Mhm. Ja, und das ist ja im Grunde genommen auch der Ansatz, den Joseph Beuys in die Kunstwelt zunächst eingebracht hat, aber dann auch über die Kunstwelt hinaus als neue Grundlage für gesellschaftsveränderndes Handeln. Jeder Mensch ist ein Künstler. Dieser absolut abgegriffene Satz, aber im Grunde nach wie vor sehr rätselhaft. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir alle Klavier spielen können oder eine Skulptur zustande bringen? Nein. Es bedeutet, dass jeder von uns Träger ist von Fähigkeiten und von Vermögen, was ja im Grunde genommen eine zutiefst staunenswerte Tatsache ist. Einige dieser Fähigkeiten sind ausgebildet in der formalen Bildung oder auf andere Weise. Andere Fähigkeiten sind vielleicht ein wenig nur herausgebildet oder kaum erst geahnt. Und vielleicht verfügen wir auch über Fähigkeiten und Vermögen, von denen wir noch keine Vorstellung haben. Dieser Satz von Beuys, jeder Mensch ein Künstler, ließe sich also auch so verstehen, dass man sagt, jeder Mensch oder das Leben handelt davon, immer mehr von den Fähigkeiten und Vermögen, die in uns per Geburt angelegt sind, herauszubilden, sodass immer mehr zum Künstler werden eigentlich identisch ist mit immer mehr Mensch werden. Was für mich einen ziemlich faszinierenden Aspekt darstellt.
Ich würde gerne auch zu diesen Fähigkeiten und Vermögen noch ein paar Fragen stellen. Wir hatten, ja, ich glaube, es war jetzt vor einem halben Jahr auch den Herrn Wolfgang Zumdick hier zum Thema soziale Plastik hier im Radio Evolve. Ich glaube, der ist ja ein Kollege auch von Ihnen in der Oxford-Brookes-Universität. Und der hat auch eben, weil das ja auch so sehr Thema auch der Oxford-Brookes-Universität ist, wenn ich das richtig verstehe, diese soziale Praxis und auch jeder Mensch ist ein Künstler, also diesen, ich würde sagen, schon Markenspruch von Joseph Beuys hier sehr stark reingebracht. Wenn Sie Fähigkeiten und Vermögen sagen, nehme ich mal an, dass Sie hier weniger Rechenfähigkeiten und rationales Kalkülvermögen meinen, sondern hier Fähigkeiten und Vermögen auch in einem erweiterten Sinn vom Menschsein meinen. Gehe ich da recht in der Annahme?
Ja, zunächst noch eine Anmerkung zu dem Arbeitsbereich. Wolfgang Zumdick arbeitet in Oxford an der weltweit ersten Forschungseinrichtung zur Idee der sozialen Plastik, die ja mit Beuys in die Welt gekommen ist. Gegründet wurde diese Einrichtung, sie heißt Social Sculpture Research Unit. Gegründet wurde sie von der Künstlerin und Beuys-Schülerin Shelley Sachs, mit der ich viele Jahre zusammenarbeiten durfte und mit der auch unlängst ein Buch erschienen ist namens Die rote Blume. Untertitel Ästhetische Praxis in Zeiten des Wandels. Ich nehme an, wir kommen nachher noch auf dieses Buch zu sprechen. Es enthält eine ganze Reihe konkreter Prozesse, Praktiken und Strategien, um Fähigkeiten herauszubilden, die wir heute brauchen, damit die Welt auf eine wünschenswerte Weise von uns mitgestaltet werden kann. Mhm. Ja, und diese Fähigkeiten, die gehen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, über die mentalen, rein kognitiven Fähigkeiten selbstverständlich hinaus. Sie handeln im Kern davon, würde ich mal sagen, immer mehr das hervorzubringen, was uns als Menschen wir sind ja das letzte Glied in der Evolution, haben eine gewisse Sonderstellung, weil kein einziges unserer Mitgeschöpfe ein solches Maß von Freiheit hat wie wir als Gattung, der Mensch. Unsere Arbeit heute als Menschen, die wir sind, und als Künstler, die wir alle sind, handelt davon, würde ich jetzt mal sagen, die Fähigkeit zu entwickeln, diese Freiheit, die ja etwas Wunderbares ist und die gleichzeitig grauenvolle Desaster hervorgerufen hat und immer wieder bewirkt, diese Freiheit zu verbinden mit Verantwortung. Mhm. Freiheit und Verantwortung miteinander verbinden, das ist die zentrale Fähigkeit für mein Empfinden, die gebraucht wird, damit unsere Welt nachhaltig wird oder synonym kann man sagen zukunftsfähig wird, damit wir eine Zukunft haben, die wir als wünschenswert betrachten können. Das heißt, wenn wir von Kunst sprechen, wenn wir sagen, dass die Verwirklichung einer zukunftsfähigen Welt ist eine künstlerische Aufgabe, dann könnten wir sagen, die Kunst, die hier gebraucht wird, ist Bewusstheitskunst. Mhm. Zu immer mehr Bewusstheit dazu zu gelangen, wer wir sind als Mensch und was nur wir im ganzen Gefüge und im Gewebe der Schöpfung anrichten können und was nur wir möglicherweise vermögen in eine Richtung hinein, die bis jetzt noch utopisch erscheinen mag.
Jetzt schreiben Sie ja in dem Buch Die rote Blume, das Sie mit Shelley Sachs eben gemeinsam geschrieben haben, eben auch von der Notwendigkeit einer ästhetischen Praxis, und Sie bringen ja auch Beispiele und sagen, wie diese ästhetische Praxis eine Voraussetzung ist für ein radikales und auch an die Wurzeln ansetzendes Kultivieren von Zukunftsfähigkeit. Warum ästhetische Praxis? Ja. Was ist das Besondere daran?
Das Verständnis von Ästhetik, wie wir es in dem Buch Die rote Blume beleuchten, wurde von Shelley Sachs erstmals präsentiert und überhaupt, würde ich mal sagen, in der Weise entwickelt auf einer Konferenz UNESCO-Konferenz zu Kultur und Entwicklung in den 90er Jahren in Stockholm, wo sie Ästhetik eingeführt hat als das Gegenteil von Anästhesie. Also als Gegenteil des Betäubtseins und der Dumpfheit, womit wir oft, ohne dass einem das richtig bewusst ist, in der Welt unterwegs sind. Ästhetische Praxis wäre von da aus betrachtet so etwas wie ein Erwachen aus dieser Betäubung. Mhm. Also man könnte sagen, eine verlebendigte Praxis oder auch eine verlebendigende Praxis. Das heißt, ein in der Welt sein, wo mein Denken, mein Wahrnehmen, mein Kommunizieren nicht mehr automatisch erfolgt, wie das ganz oft der Fall ist, ohne dass wir es spüren, sondern wo ich anfange, mein Denken und Wahrnehmen zu entautomatisieren und wach zu werden für das, was die Welt mir entgegenbringt. Interessanterweise verändert sich dadurch auch der Begriff Verantwortung, das hat auch Shelley betont. Ich habe später festgestellt, dass Martin Buber genau diese Bedeutung von Verantwortung auch gesehen hat in seinen Worten. Wenn ich wach bin, kann ich antworten auf etwas, was ich vernehme. Mhm. Verantwortung ist dann also nicht mehr etwas, was per Gesetz oder Gebot einem, wie soll ich mal sagen, befohlen wird, sondern es ist mein Antworten, mein spezifisches Antworten auf etwas, was die Welt kundtut. Oder ich könnte sagen, eine Antwort auf eine Wahrnehmung dessen, was sich in der Welt wahr gibt, mhm. was ich wahrnehme und so für wahrnehme. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar, weil dieses Verständnis von Verantwortung uns in unserem künstlerischen, schöpferischen Potenzial mhm. anspricht und nicht mehr als Gehorsamsträger.
Und auch nicht auf unsere mentalen Funktionen reduziert. Was ich so spannend finde in Ihren Ausführungen, in beiden eigentlich, also wenn Sie eben Ästhetik im Gegensatz zur Anästhesie bringen, dass hier mit dieser Verlebendigung oder man könnte ja auch ein bisschen schräg sagen, Entdumpfung, etwas in den Blick kommt, was überhaupt eine Wahrnehmung von Lebendigkeit ist, weil sonst könnte das, was Sie hier hereinbringen, gar keinen Sinn ergeben. Das heißt, es braucht eine Wahrnehmung von Lebendigkeit, um überhaupt zu verstehen, wie Ästhetik ein Gegensatz zu Anästhesie sein kann. Mhm. Mhm. Und genauso.
Und wir wissen, pardon.
Und genauso, wenn Sie eben Verantwortung auf den eigentlichen Wortgehalt zurückführen, nämlich mhm. Antwort geben, mhm. kommt etwas mhm. in den Blick, was normalerweise überhaupt nicht bei dem Wort mitgedacht wird, mhm. nämlich eben ein Mensch, der antwortet. Das heißt, beides bringt Dimensionen rein von Lebendigkeit und von bewusster Anwesenheit, die einen völlig anderen Raum eröffnen, als wenn wir normalerweise über Nachhaltigkeit, Verantwortung in einem mental verengten Rahmen denken. Ich vermute mal, diese Dimension ist es, die Ihnen hier wichtig ist und die Sie ja so entscheidend empfinden.
Ja, so könnte man das in etwa formulieren. Unser Verständnis von Nachhaltigkeit beinhaltet zuallererst ein anderes Verständnis vom Menschen. Mhm. Ein Verständnis vom Menschen als Werdender, vom Menschen als ein Wesen, das unterwegs ist quasi zu sich selbst. Mhm. Und die Verwirklichung von Nachhaltigkeit ist gebunden an das, was ich Bewusstheitskunst und Bewusstwerdung genannt habe. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken.
Entschuldigung, da muss ich leider nachfragen, weil das ein so spannendes Wort ist. Was meinen Sie mit Bewusstheitskunst? Was ist das? Also es hat einen direkten Klang, aber es ist einfach schön, mehr zu hören. Bewusstseinskunst, was ist damit gemeint?
Bewusstheitskunst. Ja, das ist eine Umschreibung für diese Arbeit daran, das in der Welt sein zu entautomatisieren. Mhm. Es ist uns ja oft gar nicht bewusst, wie sehr die Art, wie ich sehe, wie ich höre, wie ich denke, wie sehr das von Gewohnheiten geprägt ist. Mhm. Ne? Und von Automatismen, von Konventionen, von Konditionierungen, das merken wir oft gar nicht. Und in dem Moment, wo ich beginne, quasi in mir selbst einen Schritt hinter mich zurückzugehen und diese Instanz finde, die wir alle in uns haben, viele Weisheitskulturen sprechen vom stillen Betrachter, mhm. ja, diese Instanz, die es mir ermöglicht, mir selber dabei zuzuschauen, wie ich dem, was ist, begegne, wie ich dem, was die Welt mir darbietet, gegenübertrete, in dem Moment entsteht in mir selbst ein Freiraum und ein Gestaltungsraum. Und zwar, weil ich dann, wenn ich mich selbst dabei betrachte, auch das beschreiben wir in dem Buch Die rote Blume, die Möglichkeit habe, gewisse Linsen, mit denen ich die Welt betrachte, erstmal zu erkennen. Und dann diese Linsen eventuell, wenn ich sie als nicht angemessen und nicht weiterführend empfinde, sie abzulegen. Dieser innere Raum, der entsteht, wenn ich mich nicht mehr identifiziere mit meinem, ja, mit meinem, wie soll ich mal sagen, Alltagsbewusstsein, dieser innere Raum zwischen dem unreflektierten Ich und dem stillen Betrachter, den können wir als eine Art Atelier ansehen. Mhm. Ja, als ein primäres Atelier, wo im Grunde genommen die allerwichtigsten Gestaltungsentscheidungen stattfinden. Denn wenn wir uns mal vor Augen führen, egal was wir in die Welt bringen, ob das jetzt ein ökologischer Landwirtschaftsbetrieb ist oder eine Massentierhaltung oder ein wunderbares Gemälde oder eine Landmine oder ein Autobahnnetz oder ob ich ein Kind auf den Arm nehme, alles, was ich produziere und was ich tue, beginnt nicht erst, wenn ich das entsprechende Werkzeug ergreife, sondern es beginnt in diesem inneren Atelier, in diesem inneren Raum, und zwar als eine Idee oder als eine Aggression oder eine Vision, eine Ambition, ein Traum, sodass, wenn ich angemessen gestalte und sorgfältig gestalte, es im Grunde nur naheliegend ist, zuerst einmal in diesem inneren Atelier die Werkstoffe und die Werkzeuge, die dort vorzufinden, die ich dort vorfinde, nämlich die Art meines Denkens, die Art meines Wahrnehmens, die Art meines Fühlens, die Art meines Wollens, das so zu verfeinern, dass daraus wünschenswerte Gestaltungen hervorgehen können. Macht das einen Sinn?
Das macht, für Sie was? Das macht sehr viel Sinn. Und was ich auch besonders spannend finde, dass Sie diese konkrete Möglichkeit ja auch mit ganz konkreten Initiativen verbinden. Wenn Sie zum Beispiel Beispiele wie die Transition Towns anführen, das sind ja konkrete Versuche eines anderen Miteinanders im Sinne auch einer nachhaltigen Weise des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens, die handfest sind, aber gleichzeitig, glaube ich, diesen Raum, den Sie ansprechen, aufmerksam sind auf diesen Raum. Wenn Sie vielleicht ein paar Sachen oder ein paar Sätze auch sagen können, wie diese Beispiele wie Transition Towns oder die Commons-Szene Möglichkeiten sind, diesen Raum der Bewusstheit oder diese Bewusstheitskunst, wie Sie sie ansprechen, auch in reale gesellschaftliche Tätigkeit, in ein gemeinsames Miteinander einzubringen.
Unser Ansatz, den wir in dem Buch Die rote Blume darlegen, handelt davon, solchen Akteuren des Wandels, zu denen die Transition Town Akteure gehören, die Akteure aus der Commons-Bewegung und andere mehr, Strategien an die Hand zu geben, die ihnen helfen können, ihre Arbeit als Akteure des Wandels anzureichern, indem das Arbeiten in der äußeren Welt und das Arbeiten in diesem inneren Atelier nicht mehr als Gegensatz zueinander betrachtet wird, so wie das in den 70er, 80er Jahren noch der Fall war, wo man sich entscheiden musste oder sich glaubte, entscheiden zu müssen, will ich jetzt gesellschaftsverändernd, will ich politisch arbeiten oder will ich mich der Selbstverwirklichung, wie das damals hieß, widmen. Es gab in dieser früheren Zeit den Gegensatz zwischen äußerer Arbeit und innerer Arbeit. Was wir bei den heutigen Akteuren des Wandels beobachten, ist die wachsende Erkenntnis, äußere und innere Arbeit verstärken sich aneinander und miteinander, können sich verstärken. In dem Maße, wie ich ganz unten ansetze, sprich an den Formen des Austauschs und des Miteinanders auch in gesellschaftlichen Initiativen, kann ich die Wirkkraft meiner gesellschaftlichen Arbeit verstärken. Um ein Beispiel zu nennen, in den neuen gesellschaftlichen Bewegungen wächst die Erkenntnis, dass Diskutieren und Debattieren nicht immer die angemessensten Formen sind, um ein Problem, ein Thema oder eine Frage zu bearbeiten, sondern dass es auch Formen des Austauschs geben kann, die ebenfalls diskursiv sind, aber weniger hart als Diskussion oder Debatte. Das Wort Diskussion hat ja denselben Wortstamm wie Konkussion, also Gehirnerschütterung, oder Perkussion, Schlagzeug. Diskussion ist also eine ziemlich harte Form des Miteinanders, wo es Gewinner und Verlierer gibt, wo machtförmig versucht wird zu siegen, wo Positionen und Meinungen aufeinander prallen. Das ist alles, hat alles seine Bedeutung. Diskussion hat ihren Wert. Aber in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung im öffentlichen Raum diskutieren wir und diskutieren auch die Akteure des Wandels oft, als gäbe es dazu keine Alternativen. In dem Buch Die rote Blume legen wir Formen der Kommunikation dar, die insofern künstlerisch sind, als sie öffnen und verlebendigen, als sie durchlässig sind, als sie weicher sind und dadurch eher geeignet, gemeinsam, nicht jetzt Positionen abzuklopfen, sondern gemeinsam zu wirklich neuen Einsichten zu gelangen und gemeinsam Ideen zu generieren, die alleine nicht hätten entstehen können und die auf dem harten Weg eines konfrontativen, machtförmigen Miteinanders auch kaum in die Welt kommen können.
Damit haben Sie ja auch schon eine Überleitung zu meiner nächsten Frage gemacht. Sie haben ja schon jetzt mehrmals erwähnt, dass Sie eben für diese Menschen des Wandels oder auch Aktivisten des Wandels Prozesse, Praktiken, Strategien anbieten. Ja. Wie, ich sag mal, dieses äußere Engagement und dieses innere Engagement zu einem Engagement werden können.
Ja.
Können Sie einfach ein paar Worte sagen, welche Prozesse, welche Praktiken, welche Strategien bieten Sie ja an? Wie kommen diese Dimensionen durch diese Formen des Zusammenseins zusammen?
Ja, ein Forum, was wir entwickelt haben und was überall stattfinden kann, wo ein Bedarf dafür existiert, ist das Forum Agenda. Es heißt in diesem Jahr Forum Agenda 14, im nächsten Jahr heißt es dann Forum Agenda 15, weil das ein Prozess ist, der davon handelt, zum Jetzt und Hier zu Tuenden zu finden. Dieses Forum kann durchgeführt werden mit Akteuren, mit Initiativen, aber auch mit interessierten Personen jedweder Art, die das Handeln in der Welt, die zur eigenen Agenda finden wollen, um von da aus wirksam mitzugestalten am Wandel in der Welt. im letzten Jahrhundert wurden ja gesellschaftliche Agenten primär durch Parteiprogramme, Manifeste, Dogmen und dergleichen festgelegt. Das mag heute immer noch seine Bedeutung haben, aber in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit dürfte es ganz elementar darauf ankommen, dass wir zusätzlich dazu auch noch eine tiefere, schöpferische Quelle für unser verwandelndes Tun in der Welt finden, nämlich das, was jemand wie Wassily Kandinsky die innere Notwendigkeit genannt hätte. Mhm. Was ist also das Spezifische, was ich beizutragen habe? Was ist meine wirkliche Aufgabe im Blick auf den Zustand der Welt? Diese Frage wird im Forum Agenda gestellt. Eine Fähigkeit, die dann praktiziert wird, um der Frage auf die Spur zu kommen, ist das Mitteilen und das Aufmerksamkeitsschenken. Mhm. Ja, das Forum Agenda ist ein Rahmen, wo jeweils Personen eingeladen sind, etwas mitzuteilen von dem, was in einem lebendig ist. Ob das jetzt eine Idee ist, eine virulente Frage, die vielleicht schon 20, 30 Jahre mit einem unterwegs ist, ein inneres Bild, ein Thema oder was auch immer. In dem Wort mitteilen steckt ja das Wort teilen. Man teilt also ein Lebendiges so, dass die anderen daran teilhaben können. Die übrigen Mitwirkenden schenken Aufmerksamkeit, auch ein grandioser Begriff, dieses Schenken, da wird etwas geschenkt. Und ich bin ganz überzeugt, dass das Schenken von Aufmerksamkeit eine Ressource für gesellschaftlichen Wandel ist, die noch überhaupt nicht im Ansatz erkannt und praktiziert wird. In dem Moment, wo Gemeinschaften Aufmerksamkeit schenken, und das ist auch ein Teil dieser Schenkökonomien, die jetzt rund um den Globus erprobt und erkundet werden, Aufmerksamkeit schenken generiert geradezu Einsichten und Impulse und aktiviert in einem Maß, das es immer wieder erstaunt. Also die Prozesse, zu denen wir einladen sind, das aktive Zuhören, wo ich versuche zuzuhören, ohne zu urteilen, einfach versuche hineinzuhören in das, was gesagt wird, hineinzuhören, um einfach tiefer zu verstehen, um auf einer Ebene zu verstehen, die überhaupt nicht zugänglich wäre, wenn ich sofort urteile. Mhm. Ja, oder auch das Aufmerksamkeit schenken, diese bewusste Haltung des Gebens und des Schenkens als Erkenntnisstrategie.
Mhm. Das heißt, in diesem Forum Agenda 14 kommen Menschen zusammen, die, ich nehme mal an, schon mit einem eigenen Anliegen auch kommen.
Ja.
Und die in einen Austausch miteinander kommen, ja, wo diese zwei Praktiken, die ja eigentlich eine gemeinsame Praxis sind, also dieses sich mitteilen und Aufmerksamkeit schenken, zu einem Mittel wird, hier Dinge freizulegen, die in einem schon angelegt sind.
Genau, und auf die man vielleicht alleine nicht ohne weiteres ergreifen könnte. Mhm. Dieses gemeinschaftliche Betrachten, das ruhige Betrachten und Befragen, das gemeinsame Herumgehen um das mitgeteilte Phänomen. Mhm. Und das geschieht mit sehr viel Ruhe und auch ganz bewusster Stille. Die Stille ist wie ein Teppich, auf dem dieses Geschehen stattfindet. Das ist ein, ich sag's nochmal, ein Generator von Einsicht und von Willensimpulsen für ein aktives Handeln.
Interessant, dass Sie hier zwei verschiedene Dimensionen ansprechen. Einsicht und Willensimpuls.
Ja.
Das eine ist ja etwas wie eine tiefe Erkenntnis, aber das andere ist ja ein, da erkenne ich ja etwas von mir, wenn ich meinen Willen oder meinen Willensimpuls vielleicht auf eine andere Art und wahrnehme. Ist es auch in dem Sinn eine Praxis der Verlebendigung, indem ich durch diesen Austausch, den Sie hier beschreiben, eigentlich einen Willensimpuls wahrnehme, der mir selbst sonst nicht so zugänglich wäre.
Oh, das haben Sie jetzt sehr schön formuliert. Ja. Wie der Willensimpuls mit Einsicht zusammenhängt, ist ja doch ein großes Geheimnis im Grunde, ne? Und ich habe jetzt gerade heute wir sind ja jetzt im Advent. Ja, der Advent als eine Zeit, wo wir aufgefordert sind, in unserer christlichen Kultur den Willensimpuls zu finden. Wir sollen, wie Bach das in seiner Kantate formuliert, wachet auf, ruft uns die Stimme, heißt es an einer Stelle, wir müssen ihm entgegengehen. Diesem ihm, wir können das Licht setzen, die Aufforderung dafür einsetzen, die Aufforderung mitten in der Dunkelheit sich auf den Weg zu begeben, erfordert ja ganz viel Willenskraft und erinnert daran, wie nötig es ist, den Willen zu aktivieren, zur Willenskraft zu finden, damit Licht in die Welt kommt. Und wie nötig das Licht es hat, dass wir ihm entgegengehen. Es ist sehr geheimnisvoll.
Ich finde es auch sehr spannend, wie Sie eben diese zwei Dimensionen zusammenbringen. Weil, auch wenn Sie es jetzt auf die christliche den christlichen Weihnachtsmythos beziehen, wo ja etwas uns entgegentritt, das ist ja eine Ankunft von etwas im christlichen Sinne, die Ankunft des Erlösers. Aber Sie sagen, was es braucht, und ich nehme an, das hat auch mit dem, was Sie vorher als Antwort angesprochen haben, es braucht eine Antwort.
Denn wenn wir ihm nicht antworten, diesem Licht, und ihm nicht entgegengehen, dann kann es uns nicht leuchten. Dann ist es zwar da, aber es leuchtet uns nicht. So wie die Lebendigkeit der Welt immer da ist, aber wir sind nicht da. Unsere Wahrnehmung ist nicht da. Und deswegen verfehlen wir die Lebendigkeit in der Welt. Und so kann das Licht leuchten, aber wir können in der Finsternis sitzen, wenn wir ihm nicht entgegengehen, sage ich jetzt mal, um in dieser Bildsprache zu bleiben. Ja? Und dieses Entgegengehen braucht immer Willenskraft. Zumal, wenn es heißt, mitten in der Dunkelheit, in der winterlichen Dunkelheit, sich auf den Weg zu begeben, was ja ein Unding ist. Aber ja, so lautet die Aufforderung. Und wenn Joseph Beuys von Wärmeplastik spricht, das ist etwas, was Shelley Sachs immer wieder betont, die soziale Plastik hat Beuys auch die Wärmeplastik genannt. Da könnte man meinen, Wärme handle davon, Wärme sei eine rein emotionale Kategorie, Herzenswärme. Bei Beuys ist aber die Wärmeenergie sehr stark die Willensenergie.
Okay. Sehr spannend, und vor allem, wenn man das jetzt auch noch in den Kontext setzt, in den Sie es ja setzen, nämlich einer sozialen Praxis, die auch darauf ausgerichtet ist, Gesellschaft zu verlebendigen, bekommt das ja eine Dimension, die jetzt eben nicht eine rein innerlich-persönliche Dimension ist, sondern eine gesellschaftliche Kraft, die eben direkt ins Politische hineinreicht. Und dann verstehe ich auch die Dimension der ästhetischen Praxis als gesellschaftliche Praxis von einer ganz anderen Art und Weise, wie Sie sie am Anfang schon eingebracht haben. Jetzt hätte ich natürlich noch viele Fragen, allerdings sehe ich auch, dass die Zeit fortgeschritten ist. Und ich möchte gern auch die Zuhörer und Zuhörerinnen hier noch gern zu Wort kommen lassen. Ich sehe, dass wir schon einige Anfragen hier per E-Mail haben. Falls sich jemand auch noch per Telefon einbringen möchte, sage ich noch die Einwahlnummern dazu. Das wäre in Deutschland 0201 545 99 800. Das wäre in der Schweiz 041 512 60 12 und in Österreich 01 22 97 303. Dann haben Sie noch die Nummer des Konferenzraums, in dem Sie sich einwählen müssen. Das wäre die Nummer 775 80. Und dann im Konferenzraum ein Einwahlcode 12 12 12, jeweils gefolgt mit der Raute-Taste. Wenn Sie sich einwählen, das wären die Telefonnummern. Ich habe hier schon einige E-Mail-Anfragen und möchte gerne hier eine mal vorlesen. Da schreibt ein Hörer: Beuys verlangt, hat mit seiner Idee sozialen Plastik von der Kunst, dass es sich der Lebenswirklichkeit nicht verschließt. Das ist ein toller Impuls. Meine Frage: Was bringt denn gerade die Kunst oder bringen gerade Künstler mit, dass man ihre Impulse nicht nur auf der Leinwand, sondern in der Gesellschaft braucht?
Beuys sagt ja gerade, dass wir nicht auf die professionellen Künstler schauen sollen und uns nicht so sehr fragen sollen, was diese Akteure einbringen, sondern er weist uns darauf hin, uns selbst, sprich die Person, die diese Frage jetzt per E-Mail geschickt hat, wird aufgefordert, sich selber zu fragen, was habe ich in mir selbst, was gebraucht wird heute, um die Welt humaner werden zu lassen, sei es die kleine Welt in meinem eigenen Umfeld. Das ist gerade die spannende Pointe bei dem erweiterten Verständnis von Kunst. Beuys hat für dieses neue Kunstverständnis eine schöne Metapher geprägt. Er hat gesagt, das war 1982 bei einer Installation namens Hirschdenkmäler, die wurde hier in der Ausstellung Zeitgeist in Berlin gezeigt. Dazu gehört ein Manifest, in dem Beuys schreibt, aus dem Kreis der Musen sei eine neue Muse hervorgegangen. Und diese neue Muse trage das neue Verständnis von Kunst, in dem jeder einzelne Mensch ein Künstler sei. Heute sei die Welt in einen Zustand geraten, wo immer mehr Geister sich auf den Weg machen, um genau das zu sehen, um festzustellen, jeder wird gebraucht, damit dass unser gesellschaftliches Miteinander in eine Gestalt finden kann, die wir als stimmig, als wohlproportioniert und menschengemäß empfinden. Für Beuys waren die traditionellen künstlerischen Disziplinen, für die ja die neuen Musen stehen aus der griechischen Antike, er hielt sie für ermattet. Ja. Und indem er sagt, die neue Muse, das neue Verständnis von Kunst, gehe aus diesem Kreis der alten Musen hervor, sagt er einerseits, dass die soziale Plastik geht aus dem Kunstfeld hervor, aber gleichzeitig geht sie darüber hinaus und verlässt diesen Radius in die Welt hinein.
Und, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Bewegung eigentlich eine umgekehrte, oder zumindest auch eine umgekehrte, nämlich nicht, dass der Künstler eben in die Gesellschaft geht, sondern dass wir in der Gesellschaft diese ästhetische Seite oder Tiefe in uns als Muse erkennen.
Ja, als eine Begabung. Wir alle sind begabt und berufen, unsere eigenen schöpferischen Fähigkeiten ernst zu nehmen, für wahr zu nehmen und dadurch das Leben lebendiger werden zu lassen, in der Sphäre des Sozialen.
Schön. Darf ich da direkt eine zweite E-Mail-Frage an Sie weiterleiten? Da schreibt eine Hörerin: Liebe Frau Kurt, ich resoniere sehr mit Ihrer Aussage, dass die äußere und innere Arbeit heute gleichzeitig gemacht werden können und sollen? Welche Möglichkeiten von Praxis empfehlen Sie in Ihrer Arbeit für die innere Arbeit und welche für die äußere? Spielt hier auch Meditation eine Rolle? Mit herzlichen Grüßen.
Natürlich eine sehr große Frage, ne? Ich würde sagen, eine Praxis, die ich sehr empfehle, ist, diesen inneren Raum zu finden, von dem wir schon gesprochen haben, dieses innere Atelier, ja, wo ich quasi in mir selbst zurücktrete und mich selber betrachte, wie ich der Welt entgegentrete, wie mein in der Welt sein, nicht zensiere, nicht so wie Christa Wolf das beschreibt mit dem inneren Zensor, das meinen wir überhaupt nicht, sondern wo ich in Ruhe einfach nur erkenne, wie ich der Welt begegne. Dieser innere Raum, der ist in der Meditation, lässt er sich gut erschließen. Ich vermute auch, unlängst war ich in der Evangelischen Akademie Loccum, es ist ja einer der großen Orte streitbarer Demokratie in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Dort gibt es ein Kloster aus dem 13. Jahrhundert mit einer Wandmalerei, die Vertreibung der Händler aus dem Tempel in Jerusalem. Beim Betrachten dieses Bildes kam mir auf einmal der Gedanke, dass der innere Raum, dieser primäre Freiheitsraum, Gestaltungsraum, Möglichkeitsraum, künstlerische Raum, Erkenntnisraum, dass der im Grunde genommen die zeitgenössische Form des Tempels ist. Und dass unsere Aufgabe darin besteht, wenn wir der Welt angemessen begegnen wollen, quasi diesen zeitgenössischen Tempel, ich würde jetzt mal sagen, die Händler rauszuschmeißen. Sprich, all die Kräfte und Mächte, die nichts da drin zu suchen haben. Und da gibt es einige. Dieser primäre Bewusstheitsraum, Erkenntnisraum, der wird schwerstens belagert, zum Beispiel von der Angst, die ja heute epidemisch ist, die diesen Raum, das Wort Angst kommt von Angustus, was eng heißt, eng. Die Angst verengt mein inneres Atelier, meinen Bewusstheitsraum. Dann gibt es den Stress, die Zeitnot, die diesen Raum quasi zerfrisst, will ich mal sagen. Dann gibt es das rationale Denken, was überall vorherrscht, in allen Lebensbereichen, was alles planbar machen will und damit die Welt planiert, sowohl die äußere Welt als auch die innere Welt, was auch den inneren Raum planiert. Dann gibt es die Fluten von Information und aus den Medien, aus der Unterhaltungsindustrie, die diesen primären Bewusstheitsraum und Erkenntnisraum und Gestaltungsraum fluten. Also ich möchte einfach zum Ausdruck bringen, wir haben eine Verantwortung dafür, den Quellort unseres schöpferischen Handelns sehr bewusst und sehr wachsam zugänglich zu halten und als einen Arbeitsplatz immer mehr zu finden und zu nutzen. Eine Kollegin von mir, die Kulturwissenschaftlerin Christine Kessler, sagt gerne, der Verlust des inneren Raumes sei eine der größten Wunden in unserer heutigen Zeit.
Sehr spannend. Eine sehr kurze Frage, die, ich glaube, es ist als Frage gestellt, Museen werden abgeschafft und in Tempel der Stille und Meditation umgewandelt? Fragezeichen. So hat der Hörer das geschrieben. Museen werden abgeschafft und in Tempel der Stille und Meditation umgewandelt.
Aha, ja,
ist das etwas, mit dem Sie etwas anfangen können? Als
Der Tempel der Stille, das wäre dieser primäre Quellort, ne, von dem wir gerade gesprochen haben. Ich würde aber nicht sagen, dass die Museen abgeschafft werden sollen. Die brauchen wir auch. Beuys hat immer gesagt mehrfach gesagt, die Leute würden nur darauf warten, dass er stirbt und damit sie seine Sachen in die Museen bringen können und sich sonst nicht mehr damit zu beschäftigen bräuchten. Er selbst war aber der Meinung, dass sein allerwichtigster Beitrag zur Kunst überhaupt nicht in ein Museum gebracht werden kann, weil das die Erweiterung des Verständnisses von Kunst selbst sei.
Da passt auch sehr gut noch eine Frage, die kommt von dem gleichen Zuhörer, der auch die erste Frage gestellt hat. Der schreibt, wenn die Kunst sich so sehr in das Leben einmischt, dass das Leben selbst das Kunstwerk wird, verlagert sich damit alle Gestaltungsprozesse in soziale und politische Terrains. Meine Frage, gibt es oder braucht es dann noch Kunst auf Leinwänden, wenn die Kunst ins Leben wechselt?
Würde ich ihn jetzt mal selber gerne fragen, was er dazu meint. Ich bin eine große Freundin des UND, deswegen heißt ja auch das von mir mitbegründete Institut UND, Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit. Ich bin überzeugt, wir werden immer Leinwände brauchen, weil das bildhafte Denken, das Denken in Bildern auch eine primäre Art, eine Wissensform ist. Wir werden auch das weiterhin benötigen. Das Neue, was hinzukommt, ist, dass wir Kunst auch außerhalb der Museen mehr und mehr finden werden, mehr und mehr schaffen mögen, mehr und mehr in die Welt bringen mögen.
Die nächste Frage ist auch eine sehr kurze Frage. Eine Hörerin schreibt oder fragt, beraten Sie auch Schüler?
Schüler. Beraten Sie auch Schüler? Die Frage lautet wahrscheinlich, ob ich auch mit Jugendlichen arbeite.
Ich nehme es an, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Genau. Und wir können feststellen, dass gerade junge Menschen in den Fragen, die heute im Raum stehen, für diese Fragen ganz besonders weit ausgefahrene Antennen haben. Aber auch ganz besondere Verletzungen teilweise mit sich tragen. Beides.
Frau Kurt, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank. Ich glaube, auch meine anfängliche Frage, was mit ästhetischer Praxis gemeint sein kann, haben Sie in diesem ganzen Bogen, den wir hier spannen konnten, auf verschiedene Weise gut, einfach auch eindringlich uns vor Augen halten können. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie soziale Praxis und innerliche Praxis oder wie Sie es auch formuliert haben, dieses schöne Wort Bewusstheit, Kunst, zu einer gemeinsamen, auch gesellschaftlichen Praxisform werden kann.
Ja.
Herzlichen
Ganz
Dank
genau.
dafür. Vielleicht als Information noch an unsere Hörer. Sie haben auch eine Website, die ist hildegardkurt.de, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, und dann die Website vom UND-Institut.
Ganz genau. Die vom UND, wenn Sie ganz kurz jetzt noch die URL von Ihrer Institut sagen können.
Ja, das ist www.und-institut.de.
Herzlichen Dank. Frau Hildegard, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und unseren Zuhörern zu hören auch danke, dass Sie hier mit dabei waren. Einen
vielen
schönen
Dank.
Guten Abend.